fragt man sich mal, wer will denn das hören? Verdammt, ich muss gleich Klong machen und kriege die Flasche nicht auf. So, Prost.
Guten Tag.
Guten Tag.
Guten Morgen.
Guten Mittag.
Ja, guten Abend.
Bei uns ist guten Morgen,
ihr Lieben.
Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag. Wer sagt denn das immer? Keine Ahnung. Willkommen zurück zum Podcast
Die
Business Bulletin
mit Mario
und Basti. Ey, das ist ja wie eine Radiosendung. Pass auf der A10 Staurichtung. Ja, pass da ganz so auf, ja. Unser Verkehrshubschrauber ist unterwegs und guckt in Schlafen.
Wetter noch gut?
In Fenster rein.
Wetter?
Spannend. Wetter, ja, haben wir. Gut. Wetter.
Ja. Sind wir durch, jetzt kommt
Werbung. Und jetzt zum Thema. Also unser Thema heute?
Oh, Technik.
Ich glaube, der Feind hört mit.
Technik hast du angeteasert, also.
Die Business Bulletin.
Pass auf, wir reden heute über das, was uns eigentlich unterstützen soll, manchmal aber auch in den Wahnsinn treibt. Nämlich, genau was Basti sagt, die liebe Technik.
Zwischen Fluch und Segen.
Ja, tatsächlich. Wir haben gerade festgestellt, wie oft eigentlich in unserer, also wir sind ja effizienter geworden. Ne? Die Menschheit hat sich ja so sehr entwickelt und technisch werden wir jeden Tag, machen wir mehr Quantensprünge und so, damit das Leben leichter wird. Jetzt dürfte allen aufgefallen sein, dir wahrscheinlich auch, dass das Leben so leicht gar nicht wird, sondern eher so komplizierter. Bei aller Leichtigkeit, die wir haben, hat man trotzdem irgendwie den Tag zu tun und der geht rum wie nix und keine Ahnung, komisch. Aber es gibt tatsächlich Helferlein, die Arbeit leichter machen. Und da geht es um so ganz grundlegende Sachen wie zum Beispiel eine Internetverbindung.
Oh ja, aber das kann auch das Helferlein sein, was dich zur Weißgut bringt, weil vielleicht du alles in der Cloud hast, wenn es nämlich mal nicht funktioniert.
Zum Beispiel, deswegen habe ich Blu-Rays. Oh, jetzt driften aber schnell rein.
Blu-Rays?
Ja.
Fürs Arbeiten?
Nee.
Wirf Fragen auf.
Naja, es hat jetzt nicht die Arbeit, es ist privat, ne?
Ah, okay.
Aber im privaten Bereich ist es ja nichts anderes. Ich habe ja nur Blu-Rays, weil ich eben nicht von der Internetverbindung zum Streaming-Anbieter Schnetschnix oder so.
Ja.
Oder Schnisney.
Ich habe auch
oder Schnamazon.
Nur ein Fahrrad, falls das Auto nicht funktioniert.
Nee, das finde ich ist was anderes. Da kann ich ja immer noch laufen, aber wenn das Internet ausfällt, kann ich halt nichts mehr gucken. Ich kann ja nicht einfach ein anderes Fahrrad nehmen oder sowas, weißt du? Also ich kann dann halt nicht mehr gucken so und ich mag diese Abhängigkeit gar nicht. Aber okay, darum soll es ja nicht gehen. Aber du merkst, das ist so ein Thema, jeder hat, glaube ich, schon mal einen Internetausfall gehabt. Damit fängt es ja schon mal an. Damit sind wir ja noch gar nicht bei Technik oder so. Aber Internet ist was, wovon wir gerade arbeitsmäßig, glaube ich,
ist schon wichtig, ne?
Wir sind davon nicht abhängig. Also an irgendeiner Stelle brauchst du das Internet ja für fast jedes Stückchen Technik. Ja, selbst Autos ziehen mittlerweile Updates. Bei uns natürlich hier Kamera-Equipment, die Rechner, die wir hier haben und so, das alles muss irgendwie eine permanente Internetverbindung haben, teilweise sogar, damit du eben arbeiten kannst. Und wenn dann auch nur so ein, das ist ja interessant, wenn so ein Internetausfall muss ja gar nicht eine halbe Stunde sein, um Chaos zu verursachen. Es geht ja manchmal um sowas wie, dann ist die IP-Adresse weg und der ist nicht mehr erreichbar. Der kriegt dann eine neue IP-Adresse, natürlich nicht nochmal dieselbe. Und ist nicht mehr erreichbar. Oder du kopierst große Datenmengen von einem Server auf einen anderen über das Internet und die fällt nur ganz kurz mal aus. Dann fängst du von vorne an. Ja.
Mhm. Im besten Fall, ein bisschen wird es gepuffert, ne? Aber
genau, im besten Fall kriegen die sich nochmal, aber ganz oft hatten wir jetzt, ne, mit dem Kunden ist dann halt mal 3, 4, 5 Tage gar nicht zu erreichen, der Server, weil dann immer wieder IPs gewechselt werden und der permanent nacheinander ausfällt. Auch Kacke in unserer hochtechnisierten Welt, jetzt nicht unbedingt verwunderlich.
Null. Aber halt auch nicht gut, ne? Ich meine, so das Problem ist ja vielleicht schon viel, viel einfacher. Du stell dir vor, du hast ein Teams-Meeting oder ein Zoom-Call, you name it, und bist gerade von mir aus im Sales drin, ja? Bist vielleicht, oder pitchst. Von mir aus, du pitchst gerade.
Oh ja, es geht ja sogar um Geld, ja.
Genau, und jetzt fällt irgendwie dein Router aus, deine Internetverbindung aus. Nicht lange, nur für 2, 3 Minuten. Das wird nicht abgefangen durch Zoom oder Teams. Da wird dann irgendwann disconnected. Und danach funktioniert alles wieder reibungslos. Natürlich kannst du ganz schnell irgendwie versuchen, über ein zweites Gerät einen Hotspot aufzubauen. Aber der Disconnect ist da und das kostet dich trotzdem eine Minute Zeit, wenigstens.
Ja, und wenn du es kannst, ja.
Und, genau,
also das Ding ist ja, wer nutzt denn heutzutage in Masse Zoom
und Teams? Aber stell dir das mal vor, ja, der ganze Pitch ist im Eimer. Der wird auch nie wieder so geil sein, wie zu diesem Moment, wo er abgebrochen ist.
Wie oft passiert sowas wohl?
Ich hab's letztens gehabt. Ohne Scheiß. Ich hab's, deswegen fällt mir das ein. Es war jetzt kein Pitch und kein Verkaufsgespräch. Aber es war ein Teams-Call einfach, wo dann einfach hier nichts mehr ging. Gut, ich hab dann halt mit dem Handy weitergemacht, ne? Also mit dem Hotspot auf und dann.
Mal dauert, ist nicht so stabil, finde ich. Also gerade beim Hotspot. Frisst Datenvolumen?
Ja, in dem Fall ging es mit der Stabilität tatsächlich. Frisst Datenvolumen ohne Ende, klar. Aber es hat trotzdem gebraucht. Ne? Du musst das Handy nehmen, musst einen Hotspot anmachen, du musst am Rechner WLAN, dann musst du da umstellen. Dann braucht der auch ein paar Sekunden, sich zu verbinden. Also summa summarum ist da einfach eine Minute weg, locker, auch wenn du ganz schnell bist.
Da spielt ja noch ein anderes Thema mit rein, ne? Dieses Hochverfügbarkeitsding. So wird es ja bei Live-Sendungen, von denen viel abhängt. Ja, gerade wenn es zum Beispiel live im TV ist oder live auf großen Kanälen, da kannst du dir sowas ja nicht leisten. Da kannst du ja nicht einfach sagen, ja, dann bricht halt die Verbindung mal zusammen, weil schlechtes Netz ist. Und da macht man es ja so, und das finde ich sehr, sehr interessant, da bündelt man ja Internetleitungen. Da wird ganz oft werden irgendwie 3-4 LTE-Leitungen zusammen mit einer Festnetzleitung. Manche, ich weiß gar nicht, ob es jemand über Starlink macht oder sowas. Also da wären verschiedene Wege, ins Netz zu kommen, so gebündelt, dass du erstens Geschwindigkeit und Reaktion erreichst, aber eben auch ausfallsicher bist.
Genau.
Das kannst du jetzt nicht als Normalo bei einem Teams-Meeting machen.
Das geht. Also,
da bezahlst du dann mehrere Verbindungen oder was?
Ja. Du bezahlst mehrere Verbindungen.
Das meine ich ja nicht.
Ich hab ja so einen technischen Hintergrund. Witzigerweise. Ich habe ja so einen technischen Hintergrund.
Ach, von deiner Zeit als Felgenwart bei Mr. Bosch.
Richtig, genau so ist es. Da habe ich mir viele Geschichten angehört. Und daraus habe ich mir meine eigene Meinung gebildet.
Und die programmierst du jetzt auf deinem Telegram-Kanal.
Da habe ich schon ganz viele Aluhüt-Follower. So,
zum Anfang.
Nee, pass auf. Also, das ist grundsätzlich das Wichtigste, und wir haben das hier nur nicht, weil wir gesagt haben, wir haben tatsächlich nichts Kritisches, was wir so brauchen. Auf der anderen Seite habe ich dir gerade einen Fall geschrieben, ne, wo vielleicht doch mal was Kritisches ist, wo man sagt, okay, vielleicht sollten auch wir drüber nachdenken. Ne? Wir wollten einfach nur sparen.
Was heißt sparen? Das ist halt eine Geldfrage. Also du kannst ja...
Aber es ist nicht so teuer. Guck mal, du kannst eine Leitung im Businessbereich, ne? Also wir reden hier, wir reden hier über den Businessbereich. Es gibt Carrier, die großen Carrier, die bieten dir schon eine gute Bandbreite für einen guten Kurs an, und dann kannst du für rund 49,95 Euro ein LTE-Backup dazu buchen, was automatisch einspringt, wenn die Leitung oder der Router ausfällt. Also die Leitung, wenn der Router ausfällt, hast du sowieso
für
ein Problem.
50 Euro? Ja. Aber da gibt es dann kein Datenvolumen?
Doch. Ach so, eine Begrenzung?
Ja.
Nee.
Das ist ja krass.
Deswegen sage ich, ne?
Für ein Business ist das schon wieder nicht mehr so viel Geld.
Nein, null.
Für privat fände ich das zu
doof. Du kannst es jetzt natürlich in die Höhe treiben, ne? Du kannst jetzt sagen, du willst eine zweite Festverbindung haben.
Wegen der Party.
Ja, oder weil du einfach mehr Bandbreite brauchst aber oder stabiler brauchst.
Aber eine Festverbindung? Das brauchst du eine Verbindung wegen dem Fest, wegen der Party.
Oh Gott. Oh mein Gott.
Ja, manchmal geht es so um die Ecke, da kommt keiner mit daher. Entschuldigung.
Der kleine Mario möchte gerne aus dem Kinderspielparadies abgeholt werden.
Hat im Bällebad Schokolade gegessen. Ja.
Ja.
Man kann es hochtreiben.
Also du kannst es natürlich kostentechnisch und leitungstechnisch hochtreiben. Du kannst auch dir ein eigenständiges kleines SD-WAN aufbauen.
Bitte?
Am Ende ist es eine Technologie oder...
Der Nerd Basti möchte bitte...
der bleibt jetzt hier sitzen. Wo der Router quasi übernimmt die Steuerung der Leitungen, die ankommen. Ja, du kannst dem Router sagen, ich habe ein DSL, ich habe einen Glasfaseranschluss, also ich habe einen DSL-Anschluss von dem einen, habe einen Glasfaseranschluss oder einen Kabelanschluss von mir aus, um es wirklich redundant zu machen, von einem Kabelanbieter, und habe zusätzlich noch einen LTE-Router, was dann auch, also muss dann alles über Netzwerk natürlich angeschlossen werden. Sondern hättest du ja schon drei Varianten, und dementsprechend, die nach Art und Weise und Router kannst du dann programmieren, kommen die alle also obendrauf, also machen die alle drei, bündelst du die zu einer Verbindung oder steigen die erst ein, wenn eins weg ist? Ja, das kann man alles dann einstellen.
Krass. Was alles gibt.
Was natürlich nie geht, ist, wenn du 100 Mbit hast, 100 Mbit hast und 50 Mbit hast, dass du zwar in Summe 250 Mbit hast, aber je Session wirst du immer nur maximal die Bandbreite haben, die du pro Leitung hast. Also 100 Mbit oder 50 Mbit.
Na, okay, genau. Bevor das hier Big Bang Theory
bevor
wird,
das hier tiefer wird.
Wir sind ganz schön tief drin. Aber es ist, was ja richtig ist, man muss sich ja mit so Sachen beschäftigen, je nachdem, welche Anwendungszwecke man verfolgt. Für einen Privatanbieter, der zocken will, glaube ich, geht es unter 4, 5 gebündelten Verbindungen, geht es einfach nicht. Wenn ich zocke, das Spiel geht nicht, raste aus. Und ich komme nicht oft zum Zocken mit. Das musst du wissen, wenn du jetzt hörst, ja. Ich bin nur einmal im Monat, habe ich einen Tag, da zocken wir 12 Stunden durch.
Was spielst du? Mario?
Nee, ich spiele tatsächlich, gerade haben wir Satisfactory gespielt, müssen uns jetzt was Neues suchen, weil wir es tatsächlich durchgespielt haben. Ein Spiel, das ich jedem empfehlen kann, der Bock hat auf Aufbauen und der ganz viel Zeit verbringen will.
Satisfactory?
So eine Satisfactory-Runde geht gerne mal eine Woche. So, wenn man durchspielen würde, ja. Und wenn dann mittendrin...
Aber du kannst speichern mittendrin.
Ja, natürlich. Du kannst auch aufhören mittendrin, aber okay, nur dann, wenn du willst. Wenn ich nicht aufhören will, muss aber, weil irgendwas, könnte ich ausrasten. Und das ist tatsächlich, wenn du zu zweit... Man spielt das zusammen. Deswegen ist die Internetverbindung so wichtig. Und vor allen Dingen braucht man nebenbei Planung. Das geht jetzt zu weit rein, aber also...
Was baut man denn da auf? Das sieht so ein 3D-Spiel aus. Ich habe es gerade mal gegoogelt.
Ja, du landest auf einem... Also, ja, okay. Machen wir es kurz. Du landest auf einem Alien-Planeten und baust Automatisierungsketten auf. Das heißt, du...
Das ist nicht dein Ernst.
Warte, hör zu. Das fängt an damit, in einer Mine Eisen abzubauen und hört auf damit, einen Atomreaktor aufzubauen. Mit all seiner Technik, allen Zuleitungen. Du musst dafür sorgen, dass über Förderbänder alle Rohstoffe an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge ankommen und so.
Also Age of Empires es ist schon
wirklich ein reines Aufbauspiel. Es geht wirklich darum, Sachen aufzubauen. Die werden immer größer, immer komplexer. Es ist dann so, dass du im Internet bestimmte Rechner hast, mit denen du kalkulieren kannst, damit, keine Ahnung, damit du pro Minute 10 Uranstäbe, sagen wir mal, produzieren kannst. Dafür gibt es eine Riesenkette, die unglaublich groß ist, was du dafür alles ranschaffen musst. Welche Rohstoffe, wie die verarbeitet werden müssen, damit am Ende das und das rauskommt und das zugeliefert wird. Verschiedene Gebäude, verschiedene Produktionen, bla 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 bla. Unglaublich. Also wirklich.
Ich weiß nicht, ob mir das zu komplex wäre.
Nee, ist es nicht, weil du wirst ja übelst, wie gesagt, am Anfang rennst du los und baust mit der Hände Eisen ab. So fängt's an.
Okay.
Alles andere baut sich so langsam auf. Du kommst ja schon ganz gut mit. Das ist genial. Und das ist vor allen Dingen eins der Spiele, wo man sich an die Wünsche der Community gehalten hat. Das führt jetzt aber zu weit. Aber da ist zum Beispiel Technik spielt da mit rein.
Mhm. Aber man läuft trotzdem dann noch irgendwie hier so rum.
Na klar. Ja, ja, die ganze Zeit. Du baust ja mit. Du baust dir alle doof. Ja, du musst jetzt schwer da rein.
Also ihr müsst jetzt wirklich, meine Unwissenheit müsst ihr jetzt gerade aushalten, dass ich hier so eine Fragen stelle. Ich habe früher ganz viel gespielt, müsst ihr wissen, ganz, ganz viel. Dann gab es irgendwann den Moment, wo ich das gar nicht mehr getan habe. Und jetzt gibt es immer mal so einen Moment, so alle 8 Monate, da kriegt's mich. Dann fange ich an zu spielen, so 2 Stunden auf der Pläse oder was auch immer. Ja, dann ist auch vorbei wieder.
Wenn die Pläse funktioniert.
Naja, dann musst du erstmal Updates machen. Also das musst du einplanen vorher, einen Tag vorher anmachen, Updates.
Aber das spielt ja in unser Thema rein.
Aber ohne geht dann auch kein Spiel, ne?
Aber es ist zum Beispiel, die PlayStation ist ja zum Beispiel ein vorgefertigtes in sich, also du kannst ja nicht eine PlayStation in Einzelteilen kaufen, sondern das ist ein vorgefertigtes System.
Ja.
Und klar können da Sachen kaputt gehen, aber da hat sich ja der Hersteller schon gedacht, pass auf, ich baue hier ein System zusammen, das kann sich jeder kaufen, hinstellen, loslegen. Das ist ja auch das Ähnliche beim Mac. Da hast du noch ein bisschen mehr Einfluss, was da drinnen sein soll. Aber letzten Endes würdest du dir ein Mac, eigentlich selten passiert das, glaube ich, selber zusammenbauen. Da unterscheiden sich auch die Nutzer.
Mhm.
Die Windows-Nutzer, PC zum Beispiel. Ich plane jetzt hier die Workstation fürs Studio.
Stimmt, ihr baut ja selber.
Sowas von.
Ja, aber dann funktioniert es aber manchmal auch nicht so, wie es soll.
Ja,
manchmal
Moment.
Sind die Komponenten eben nicht aufeinander so abgestimmt.
Und da ist dann aber der Einzige, der schuld ist, der das zusammenbaut. Weil der muss sich dann vorher, ich bin seit 3 Wochen daran, die Workstation hier fürs Studio zu planen.
Wir Mac-User sourcen es aus an Mac.
Genau, das dürft ihr auch machen, alles gut. Ich würde halt den Preis dafür nicht bezahlen und vor allen Dingen gibt es keinen Mac, den ich mir konfigurieren könnte. Also, ne, ich gucke gerne wieder mal, aber es gibt keinen Mac, den ich mir konfigurieren könnte, so wie ich ihn brauche. Das muss man auch sehen.
Ist
Mac hat
so,
Grenzen. Ja, ich bin,
auch
jetzt,
mit der,
jetzt bin
mit
ich
der,
aber auch kein Gamer.
Tower Station?
Ja, ja, klar.
Ah, krass.
Jetzt bin ich aber auch kein Gamer, sondern ich bin ja so hart zwischen, also hier geht es gerade darum, ob ich irgendwie auf eine High-End-Workstation umsteige oder noch gerade so im Consumer-Bereich was finde, was für mich funktioniert. Und da muss man halt viel lesen, muss sich viel mehr beschäftigen. Das ist ja der Spaß daran. Ich habe gestern mit der Steuerberaterin telefoniert und die hat mich tatsächlich gefragt, warum bestellen Sie halt einen Einzelteil? Warum lassen Sie den nicht zusammenbauen? Ich sage, wo bleibt denn da der Spaß? Mir macht das Spaß. Es ist wirklich viel Arbeit. Du bist vorher in Foren unterwegs, fragst die Nerds und so, lässt sie erzählen und so, das alles abzustimmen, dauert lange. Aber, warte, und das ist der Vorteil, am Ende, mal angenommen, du hast deine Arbeit richtig gemacht und bei meinem letzten PC war das so, am Ende baust du ein System zusammen,
erzählen kann alles,
das wirklich hart funktioniert bis in die kleinsten. Keine Flaschenhälse, keine Inkompatibilitäten, nichts, was kaputt ist, sondern das wirklich krass geil immer
danach funktioniert. Also das ist natürlich, wenn dieses Ziel erreicht wird, ist natürlich mega. Aber ich habe gerade mal noch eine andere Frage. Vielleicht kannst du mir die sogar beantworten, aber vielleicht auch nicht. Wenn du mit deiner Steuerberaterin darüber gesprochen hast, über das Thema Einzelteile. Also es interessiert mich gerade wirklich und vielleicht auch alle anderen auch. Du hast ja beim PC, wenn du den kaufst, eine Abschreibung von 5 Jahren?
Nee.
3 Jahren?
Nee. Depends. Es gibt ja mittlerweile, es gibt seit Corona eine Gesetzesänderung, da steht drin, du kannst tatsächlich PC-Teile oder ganze PCs sogar 1 Jahr abschreiben. Sonst sind es 3.
Ja, aber das war doch gekoppelt an irgendeine Summe, oder?
Nee.
Ah.
Das ist ja das. Es gibt geringwertige Wirtschaftsgüter, die zwischen 250 und 800 Euro brutto in einem Pool abgeschrieben werden können. Das funktioniert und die haben dann eben, die kannst du sofort abschreiben. Alles da drüber hat quasi eine Nutzungsdauer.
Ja, genau.
So ist es bisher eigentlich. Und jetzt hat man aber zu PC-Teilen und PCs hat man mit einem Urteil von 2021 gesagt, okay, die kann man aber auch, weil das war, da fing diese Homeoffice-Welle an, ne? Da musste das beschafft werden und so. Und, das, und da hat quasi, ich weiß nicht, welches Gericht das sagt, aber die höchste Instanz hat das später nochmal bekräftigt, ich glaube 22, und hat gesagt, okay, PC-Teile kannst du auch über diesem Wert als Ganzes, bei Großrechnern hört es auf, aber PC-Teile, kannst du auch in einem Jahr abschreiben.
Ah,
kannst
ja.
die Nutzungsdauer auf ein Jahr festlegen und sofort abschreiben.
Okay, dann erübrigt sich meine Frage, weil ich wollte nämlich fragen, weil das, ich war mir nicht sicher, ob diese Änderung jetzt wirklich erfolgt ist. Ob, weil ist wenn du einen Rechner ja kaufst für viel, viel Geld, den hast du ja eine Abschreibungsdauer.
1000 Euro ist da die Grenze, ab da fängt an Abschreibungsdauer.
Und wenn du dir jetzt Einzelteile vom PC selber kaufst, die ja immer drunter liegen.
Nein, das ist genau mein Problem. Oder deswegen habe ich, übrigens habe ich genau deswegen die Steuerberaterin angerufen.
Ah,
weil diese
also
Frage
mit
hätte ich dir
der
gestern,
gleichen Frage.
Genau, die Frage hätte ich nämlich gestern nicht beantworten können, sondern bei den PC-Teilen, da ist halt ein Monitor dabei. Ich fange jetzt an, wenn du Grafik machst, ja, ich gucke mir jetzt den Asus ProArt-Monitor an. Wenn du hast noch ungefähr eine Woche oder zwei Zeit zu schreien, Koch macht das nicht, wenn der Kacke ist, aber ich höre echt viel Gutes
ich
darüber.
Ich google das mal parallel für euch.
Das ist ein hardware-kalibrierter Grafikmonitor und der liegt halt gerade bei 1,2. Ich dachte so drüber über 1.000 Euro. Grafikkarte ohne Reden sowieso. Eine aktuelle 5080 RTX-Grafik liegt halt drüber. Und deswegen habe ich sie angerufen, um zu fragen, was mache ich damit? Muss ich das jetzt gleich abschreiben und bla bla. Da war genau dieselbe Frage und das ist die Antwort darauf. Also übrigens muss man sich auch in dem Moment, wo du es ja beschaffst.
Wie war jetzt die Antwort? Schön, habt ihr Monitor gegoogelt.
Wenn ich diese Sachen jetzt beschaffe, die ja, ja teurer sind,
ja,
dann haben wir immer noch Zeit bis Jahresende, um zu entscheiden, schreibst du es in einem Jahr ab oder in mehreren. Und die Frage dahinter ist eigentlich viel eher, wann musst du mehr Verlust generieren. Also wann brauchst du deine Gewinnminderung? Brauchst du die jetzt sofort, weil du irgendwie so viel Plus gemacht hast dieses Jahr? Oder könnte es halt sein, dass du nächstes Jahr noch mehr Gewinn machst und mal lieber zusiehst, dass du es ein bisschen abschreibst, damit nächstes Jahr dein Gewinn ein bisschen gemindert ist. Also so musst du ja denken. Und das macht halt Sinn, am Ende des Jahres zu entscheiden, wenn du genau weißt, wie gut war dieses Jahr und wie gut wird vielleicht nächstes Jahr. Also immer überlegen, wenn du Abschreibung machst, macht es vielleicht Sinn, das nicht sofort abzuschreiben, weil es zwar jetzt den Gewinn mindert und cool ist, aber nächstes Jahr musst du dann zusehen, wo du irgendwie Ausgaben machst, damit du nicht irgendwie, weißt du, so. Das sind so die Überlegungen.
Aber jetzt nochmal, nur damit es klar wird.
Das ist eine Steuerfolge, ist ja auch interessant.
Das ist lustig, wie sich das manchmal dreht, ne? Zwischen,
aber wir bleiben jetzt einfach da drin. Ich meine, wenn du jetzt inzwischen schon abgeschalten hast, dann hörst du nicht mehr zu.
Gut. Dann ist er ja eh schon weg. Nee, ja, aber du hast jetzt 10 Teile gekauft und davon sind nur 2 über der Grenze. Das heißt, du musst dich nur mit diesen 2 Teilen beschäftigen. Oder sagt man, logischerweise wurden alle 10 Teile zu einem Produkt, Gesamtprodukt gekauft und deswegen...
Man packt das sogar alles, also das, ich habe das gerade mal auf, es sind 25 Produkte sind es, ja? Aus denen eine Workstation wird. Da spielt auch Audio eine Rolle und drumherum, Peripherie, da alles mit. Und das alles kommt steuerlich in einen Pool.
Mhm.
Und wird dann... so dass die Steuerberatung das zuordnen kann, insgesamt behandelt. Man kann sogar, das habe ich mir sagen lassen, man kann sogar in der Vorauszahlung fürs nächste Jahr berücksichtigen, dass man so und so viel Geld in diesem Jahr ausgeben wird für das und das Thema.
Rückstellung.
Und das war hier das Thema, das war nur viel zu tief angesetzt, da waren wir bei 4.000 Euro, jetzt sind wir bei 7.000 Euro. Und das wird dann alles zusammenberechnet. Und dann wird alles zusammen, du kaufst es ja, in dem Moment ist es ja erstmal Umsatzsteuer, ist plus minus und so, das wird ja sofort abgezogen.
Mhm.
Und am Ende des Jahres guckst du dann rein, wie hat sich's entwickelt, das Umsatzjahr, und du überlegst, okay, wie schreibe ich es ab? Länger oder sofort? Und ich könnte mir fast vorstellen, dass ich auch dabei lande, dass man es lieber über die 3 Jahre macht, als sofort was davon zu haben, weil das ist zu kurz gedacht im Unternehmenskontext. Aber wie gesagt, also das sind also, so, dafür kommt ja dann Steuerberater.
Ich wollte gerade sagen, ne? Das hast du ja sehr gut beschrieben, kommt wahrscheinlich einfach auf die Situation drauf an.
Absolut.
Okay, jetzt sind wir, wie lustig eigentlich, ne? Wie Technik mal nicht funktioniert, Fluch und Segen, bis wo man dann eigentlich hinkommt. Aber ich glaube, du hast eh nochmal so ein Speicherkartenbeispiel.
Da ja, könnte genau. Man ja auch so sind wir auf diese Folge ja eigentlich gekommen, das kann man ja mal sagen. Ich spule mal 2 Wochen zurück, da waren wir in Dresden, genau, da war er, Rewind and Play. Wir waren in Dresden beim Dreh mit einem 600-Mann-Unternehmen, Saxoprint heißt die Firma, also eine unglaublich automatisierte Hightech-Druckerei.
Liebe Grüße.
Ja genau, liebe Grüße hier. Und da sind wir mit Komplett-Equipment, ne, mit 2 Autos vorgefahren, mit ich weiß nicht wie viel Watt Licht und mit teuren Kameras und ich weiß nicht, ein paar 10.000 Euro Equipment. Haben lange vorher geplant, haben 2 Tage lang gedreht und gemacht. Und dann kommt ja am Ende des Tages immer alles zusammen. Das finde ich immer sehr faszinierend. Am Ende des Tages, wenn der Dreh abgeschlossen ist und wir sagen, it's a wrap, dann ist die ganze Technik für den Arsch. Dann geht es nur noch um 2, 3 kleine Speicherkarten. Die sind auch nicht billig. Die Speicherkarten aus der Red zum Beispiel, aus der großen Kamera, mit der wir drehen, die kosten selber irgendwie 400-500 Euro. Eine. Und um die geht's dann, ne? Da ist der ganze Wert des Drehs drauf und es ist wirklich ein teurer Dreh gewesen. So, jetzt fährst du nach Hause und spielst die in den Rechner mit so einem kleinen Lesegerät, ja, zu Hause an die Workstation angeschlossen. Das habe ich zu Hause gemacht, ja. Und dann wird die immer langsamer. Die kopieren normalerweise mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, deswegen sind die so teuer. Und die wurde aber sehr, sehr langsam, hat dann aber im Endeffekt den Kopierjob hingekriegt. Da habe ich mich schon das erste Mal gedacht, ich habe dann aber nicht weitergedacht. So.
Passiert ihm häufig.
Ist ja egal, was soll's. So, und jetzt wollte ich aber 2 Wochen später dieselbe Karte benutzen. Das Material ist jetzt mehrfach gesichert auf verschiedenen Servern und so, kann nichts passieren. Also der risikogrößte Part ist eigentlich die Fahrt mit der Speicherkarte in der Tasche vom Dreh zur Datensicherung nach Hause oder in die Workstation, in den Server, irgendwie, keine Ahnung. Dieser Moment, da existiert das gesamte Material nur auf einer kleinen Karte. So.
Ich habe eine Meldung. Sag mal, Wendy, jetzt mal, fällt mir gerade einfach so ein, wenn das so wichtig ist, diese Speicherkarte, und die ist ja offensichtlich so wichtig, weil du absolut nimmst dir das genau einmal auf und nie wieder. Warum, oder ich weiß es nicht, warum geht es nicht, dass ich in der Kamera 2 Speicherkarten einlege, wo zeitgleich auf beiden geschrieben wird?
Das kann ich dir sagen.
Weil es kann ja immer mal sein, dass eine Karte kaputt geht.
Gar keine Frage. Wir haben jetzt 2 Kameras. Eine Panasonic S1H, das ist wie so eine Hybrid-Fotokamera, die auch Videos macht. Die benutze ich ja nur für Videos. Die hat 2 Kartensteckplätze. Ich habe noch nie probiert, ob die gleichzeitig auf eine Karte aufzeichnen können, weil wir zeichnen ja nicht in der Kamera auf, sondern extern auf einem Rekorder. Der wiederum hat nur einen Steckplatz für eine Speicherkarte, also für eine Festplatte, die direkt auf eine SSD-Festplatte auf. Da ist nur ein Steckplatz dran. Ich nehme mal an, weil einfach die Rechenpower da drin müsste mindestens doppelt so hoch sein, um auf 2 gleichzeitig zu speichern.
Aber das wäre ja mal so ein Punkt, wo man sagt,
Naja, der Punkt ist aber, erstens ist es eine Platzfrage, 2 Platten anschließend nicht so einfach. Zweitens ist es eine Akkufrage, dann ist es eine Leistungsfrage und damit schlussendlich auch eine Preisfrage. Verstehe. Und jetzt kommt die Red. Die Red schmeißt nur, ich weiß es nicht, Datenmengen raus, die sind, glaube ich, 3-4 Mal so hoch wie das.
Da geht es gar nicht zu übertragen.
So viel Power kriegst du in so ein kleines Ding ja gar nicht rein.
Ja.
Deswegen gibt es normalerweise, und das habe ich schon oft gehört, aber es war für mich immer irgendwie keine Option, vielleicht sollte ich drüber nachdenken, gibt es ja normalerweise sowas wie Datentransfer am Set. Dass man am Set entweder einen Laptop hat mit einem Datenspeicher dran oder so, wo man direkt am Set die Karten ausliest und drauf spielt. Die Idee an sich ist gut, auch wenn es manchmal ein bisschen Zeit klaut. Das Problem, was ich sehe, ist, in welchem Intervall mache ich denn das? Ich kann ja nicht nach jedem kleinen Interview losrennen und erstmal alles sichern. Um dann festzustellen, oh, die Karte ist kaputt. Ich mach's mal nochmal. Das ist ja schon hart genug. Aber ja, das würde den Workflow ja schwer beeinflussen, wenn ich, zumal auch am Set, musst du dir vorstellen, herrscht immer eine gewisse Dynamik. Und wenn man nach einem Interview erstmal 10 Minuten Pause macht, dann geht diese Dynamik weg. Und dann musst du die wieder neu aufbauen. Das behindert dann irgendwie die Ergebnisse, die rauskommen. Also du kannst dich zwischendurch immer abhauen. Es sei denn, man hätte jemanden, der es extra macht. Habe ich aber nicht. Am Set haben alle ihre Aufgaben schon weg. Also es ist so...
Bewerbung an Mario Koch.
Schwierig, ne? Ja, ist Datenretter. Dafür gibt es auch eine Berufsbezeichnung, glaube ich.
Wird gesucht.
Also das
Stelle wird neu aufgebaut.
Es gibt ja so eine Lösung quasi, wo du wirklich nur die Karte reinsteckst und dich um nichts kümmern musst. Macht dir alles automatisch. Aber
beschäftigt. Schon spannend. Ich meine, klar, du beschreibst es ja sehr gut mit dem Thema Workflow und ne, dann kommt der Nächste und wann macht man's versus... Mhm. Ja, Speicherkarte ist kaputt und der ganze Tag ist rum und du willst es abends überspielen und guckst deinem Kunden in die Augen und sagst so, herzlichen Glückwunsch, wir haben 8 Stunden Mitarbeiterkapazitäten geblockt. Ja, die haben kein Geld verdient, aber ich brauche die nochmal 8 Stunden.
Na, das ganze Projekt ist ja, also ich meine, da geht es ja nicht nur um. Ne?
Da so, da ist ja deine Kalkulation auch, sowieso im Arsch.
So, aber ich bin eh raus, aber dann geht es ja auch um Deadlines, die hältst du ja im Leben nicht mehr ein.
Der?
Schaffst du ja nicht.
So, aber deswegen eben dieses...
Also es geht noch...
Kam diese Frage auf. Oh, ich klingle.
Ich will mal dieses Bild noch zu Ende zeichnen.
Oh, ich kann nicht rangehen.
Wie unprofessionell von dir. Ich will mal dieses Bild noch zu Ende zeichnen. Die Karte hatte ja scheinbar tatsächlich ein Problem, denn jetzt ein paar Wochen später wollte ich, das war heute dann der Auslöser, ne? Das soll jetzt immer noch nicht kommen. Heute wollte ich ein Upgrade auf die Kamera, die Firmware-Upgrade. Das ist auch ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich traue mich immer, keine Firmware-Upgrades zu machen, weil wenn das mal schief geht und ich kann so eine Kamera
nicht benutzen. Weil du noch aus der Zeit kommst, wo wir BIOS geupdatet haben, was mal schief gegangen ist.
Nee, ich komme aus so Zeiten, wo ich das BIOS von der Workstation update und Windows auf einmal sagt, das ist ein neuer PC, kauf dir mal eine neue Version. Aus dieser Zeit komme ich. Okay. Und das ist 2 Wochen her. Also so, Upgrades können immer mal schief gehen und deswegen mache ich Upgrades immer nur dann, wenn ich weiß, ich habe in den nächsten 3 Wochen keinen Job. Weil ich glaube, das ist so ungefähr die Zeit, wo ich mit einer professionellen Hintergrund oder Mietequipment das irgendwie abfedern könnte. So, jetzt habe ich, wollte ich Upgrade machen und will das zu Hause machen und die Karte ist nicht lesbar. Weder formatierbar, noch kann ich Upgrade-Daten raufspielen, auf einmal ging gar nichts mehr. Noch eine zweite Karte, ich habe ja dieselbe Karte nochmal, auch probiert, ging auch nicht. Und jetzt gibt es ja mehrere Möglichkeiten.
Dann kann es die Karte nicht sein.
Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht.
Man würde aber erst mal so angehen, ja, ne? Warum 2 Karten zeitgleich?
Wenn man mal ganz Worst Case denkt, vielleicht verursacht ja ein Gerät, wo die mit benutzt werden, diesen Fehler. Kann ja möglich sein. Da können auch 2 Karten mit demselben Fehler gleichzeitig nachstellen. Achso,
dass die geschrottet worden sind.
Möglich.
Ja, okay, möglich.
Weiß man alles nicht. Also habe ich das Kartenlesegerät mitgenommen, habe das heute hier im Studio probiert. Hab die Karte in die Kamera reingepackt und dort formatiert, einwandfrei. Und hab die dann mit dem Lesegerät hier an den Rechner angehangen und auch da ging's nicht. Was, sie macht ein Foto vom Vorhang, ist auch geil.
Hörst du auf?
Warte. Und es war dann so, dass die, also ich kürze das alles ab, am Ende war es ein Kabel. Ein dusseliges, kleines, kurzes USB-Kabel, das verhindert hat, dass die Sachen lesbar sind. Also, das, was ich am Anfang meinte mit Technik, ne? Wir haben übelst komplizierte Technik und je komplizierter die wird, desto schwerer wird es auch, den Fehler zu finden. Das ist ja bei modernen Autos in der Werkstatt auch nicht anders. Da kriegt ja keiner mehr rein mit einer Taschenlampe oder einem Schraubenschlüssel, sondern da werden ja Diagnosestecker angeschlossen, die dir irgendwie sagen, na, irgendwo da ist ein Sensor und dann fängst du da an zu suchen und so. Wie die Kfz-Werkstätten da Schritt halten, ist mir völlig unklar. Aber da siehst du, dass halt Technik dir oft auch quasi Zeit klaut, weil du einfach nach Fehlern suchst. Das ist halt assi. Das ist halt bei Hardware, passiert das ja auch. Hardware ist ja nicht verschleißfrei, auch wenn man denkt, was soll denn passieren?
Ja, deswegen liebe ich wirklich Technik, die irgendwie in sich geschlossen ist, das, wo du weißt, das ist, ne, der Vorteil. Das ist so grundsätzlich...
Das ist der Vorteil, genau. Das macht Mac sehr gut, auch wenn ich kein Fan davon bin, aber das machen die sehr gut.
Ja, machen die wirklich gut. Also im Vergleich zu deiner Windows-Kiste machen die das wirklich sehr, sehr gut, haben aber andere Baustellen.
Was denn?
Zum Beispiel euch überzeugen. So, mehr Baustellen haben die nicht.
Das ist ja keine Baustelle. Das ist sowas wie ein Prellbock.
Wenn du jetzt groß zocken willst oder so, bist du halt mit Mac an der falschen Adresse.
Verstehe ich auch gar nicht, warum, ne? Weil es ja jetzt nennt es die Technik drin, ist ja keine groß andere. Warum kann man davon zocken nicht so gut?
Das verstehe ich auch nicht. Zumal jetzt in Zeiten von Steam.
Ja, das sollte eigentlich kein Ding sein.
Da gibt's ja, also du hast ja diesen Zugang, läuft alles über Internet, teilweise wird es auf fremden Servern, wird es ja emuliert, gar nicht mehr unbedingt auf deinem Rechner. Und da kannst du ja mit Mac bestimmte Spiele spielen. Über Steam. Ohne Probleme. Und dann gibt's andere Spiele,
die sind nicht vorgesehen für Mac. Die Hardware ist dieselbe, es ist ja nur so ein Software-Ding.
So, und das ist so, also ich hatte das jetzt, weil ich hatte mich interessiert, der alten Zeiten willen. Ich brauche einen Windows-Rechner übrigens. Eigentlich
zu zocken.
Ja.
Ja, muss kommen.
Kommandos. Kennst du noch Kommandos?
Ja.
Ah, ja.
War jetzt nicht mein Game, aber ich kannte Kommandos. Ich habe das auch mal gespielt.
Habe ich sehr gerne gespielt. Damals. Und da gibt es nochmal neu aufgesetzt und so weiter. 1 und 2. Das läuft auf dem Mac. Aber es gibt eine ganz, ganz, ganz neue Version, die jetzt gedroppt wurde. Oder schon, ist schon wieder eine Weile her. Ich bin immer so Zeitverzug. Ja, die gibt es nicht für Mac. Die ist nur für Windows. Warum ist das so? Und jetzt kann ich das.
Aber dasselbe Ärgernis haben ja Handynutzer, wenn es irgendwelche Apps nur. Also ich habe zum Beispiel mal
auch, richtig.
Ich wollte ein Studiolicht hier anschaffen und die App für das Studiolicht gab es nur im App Store. nicht aber bei Google Play. Er ist für mich nicht brauchbar, weg, zurückgeschickt.
Ganz ehrlich, aber warum gibt es das noch?
Auch nicht.
Also früher, vor x Jahren, wo es gerade so alles kam und der App Store frisch war und so weiter. Okay, aber zur heutigen Zeit muss ich davon ausgehen, dass meine User, die das kaufen, A oder B als System haben.
Ja.
Und eventuell auch mal wechseln.
Was ja auch gut ist. Also ich meine, es gibt ja die beiden großen Systeme, die man versorgen sollte. Der Rest sind so Nischensachen, die müssen zusehen. Aber selbst Linux-Nutzer können ja erfolgreich alle möglichen Umgebungen emulieren und können dann einfach alles benutzen. Ne? Ja. So, und ja, irgendwie ist es da. Aber gut, das ist wahrscheinlich einfach Firmenpolitik. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie viele Marktanteile Mac noch einsammeln, also Apple noch einsammeln könnte, wenn sie in den Gamer-Markt vorstoßen.
Vielleicht. Ja, das, ich glaube, ganz viel.
Ja, absolut, na klar.
Ganz, ganz, ganz viel.
Na klar.
Ja, also anyway. Technik ist immer herausfordernd.
Ja, kann dir das Handwerk legen, weiß nicht, aber passiert halt.
Es gibt nie die eierlegende Wollmilchsau. Es gibt.
Das ist auch ganz wichtig.
Immer mal Lösungen. Und was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, je wichtiger dein Business ist, je abhängiger du von der Technik bist, egal welche Art von Technik, Internetleitung, Datenkabel, Speicherkarte, Computer, habe im Hinterkopf, dass du vielleicht immer eine Redundanz für das haben solltest.
Genau. Das
also
sagen wir immer.
Ein Backup, ein zweites System für das, womit du Geld verdienst. Also in deinem Fall wäre es einfach eine zweite Speicherkarte. In meinem Fall wäre es einfach ein zweiter Rechner, der existiert auch.
Ist nicht verkehrt, mehr als einen Rechner zu haben.
Ja,
der Trend geht ja zum Fünftrechner und zum Viertmonitor.
Ja, auch sehen. Genau. Es ist ja auch, aber geht ja auch zum.
Eine Sache will ich noch sagen, weil ich überraschenderweise.
Nein.
Doch, überraschenderweise. Also, ich werde aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, werde ich ganz oft von Freunden gefragt, irgendwie, kannst du da was machen? Kannst du den mit dem Laptop ist was, mit dem Rechner und sowas? Und ich muss hier nochmal aufklären, dass ich davon gar keine Ahnung habe. Ich benutze es wie Motorradfahren, weil ich benutze es, aber ich könnte nie dann schrauben.
Mhm.
Aber einer der grundlegendsten Tipps, den ich immer gebe, einfach weil es der einzige ist, finde ich, der in 90% der Fälle wirklich zur Lösung führt, den hast du heute auch schon angewendet.
Neustarten.
Welcher ist das? Ja. Und das gilt wirklich für alle
das
Computer.
Das ist wirklich so, ne?
Neustart ist.
Das ist wirklich so.
Wie viele Rechner, wie viele Handys, wie viele Tablets müllen sich einfach eine Weile zu
mit dem
Speicher, den sie da beschreiben und den Zweiter und löschen den bei einem Neustart ganz automatisch. Ein cleaner Neustart ist die Lösung für ganz, ganz viele Probleme.
Außerdem ist es. Also
auch beim Handy. Auch beim Tablet und auch beim Auto manchmal.
Ruf bei deiner IT-Abteilung an und beschreibe, dein Rechner geht nicht mehr. Der erste Vorschlag kommt sowieso. Haben sie schon mal neu gestartet?
Genau. Und was ist der zweite? Was ist immer die zweite Frage? Auch beim Handy, auch beim Tablet?
Keine Ahnung.
Upgrades gezogen. Ist das Ding aktuell?
Ist es so, ja?
Immer
das ist die zweite Frage.
Ja, weil es ulkigerweise so ist, so Spiele, ganze Software, ich hatte das mit Adobe auch mal, dass Software manchmal einfach nicht mehr geht, weil du den Speicherkartentreiber, also weil du den Grafikkartentreiber nicht aktualisiert hast, aber alle anderen Treiber. Und dann kommt das eine dem anderen nicht hinterher. Und weil eins von diesen ganzen Peripheriegeräten nicht aktuell ist, können die nicht miteinander. Das hat ja was damit zu tun, dass die immer super kompatibel sein wollen zu allem, was da ist. Und da der Markt ja so versatil ist, dass es tausend Sachen gibt, die wollen am liebsten alles können, musst du halt mit Updates auch hinterher sehen. Da hilft tatsächlich mal, bin ich sonst kein Fan von, automatische Updates. Dann hast du so ein Problem einfach nicht.
Da stehe ich gar nicht drauf auf automatische Updates.
Ich weiß, ich im Grunde auch nicht, weil das ja auch wieder Datenmüll ist. Aber wenn je komplizierter das Problem wird, ne? Wie gesagt, so eine Workstation zum Beispiel, da hängt so viel draußen dran an Peripheriegeräten, die irgendwie funktionieren müssen. Das geht gar nicht, wenn die sich nicht.
Aber jetzt stell dir mal vor, deswegen, zweiten Rechner, zweiten System. Jetzt stell dir mal vor, und das ist nicht so an den Haaren herbeigezogen. Du hast auf deiner Workstation, an dem Gerät, wo deine Adobe-Software drauf läuft, und du hast nur dieses Gerät. Die macht automatische Updates. Und über Nacht. Und am nächsten Morgen gehst du ran und Adobe lässt sich nicht mehr öffnen.
Gibt's ganz oft. Gehst du auf die Version davor zurück? Das ist ganz normal. Also das weiß auch jeder, der Adobe nutzt, der weiß, wenn ein Update scheiße ist, dann erstmal kriegst du es entweder mit, wenn du dich halbwegs in der Community bewegst, dann lässt du das Update einfach aus. Weil du kannst es ja auch verhindern, wenn du schon vorher hörst, nee, es funktioniert irgendwas nicht. Meistens sind es ja irgendwelche bestimmten Sachen, die nicht funktionieren, die du vielleicht ja nicht brauchst. Dann lässt du es einfach weg. Aber wenn wirklich was nicht funktioniert, und dann spielst du die Version, machst du ein Rollback, wie man so sagt.
Das geht so einfach, ja?
Ja, absolut. Okay. Du hast eine App und da sagst du drin, nimm die Version, die drin war.
Aber ich meine, das Windows-Update.
Das ist ja auch nichts anderes. Beim Windows gibt es wieder Herstellungspunkte, die kannst du automatisch erzeugen lassen. Muss man halt ne, entweder aber muss wissen man, oder einmal einstellen.
Na siehst du, aber ist ja wichtig.
Ja, klar. Jetzt, gut, aber jetzt gehen wir mal davon aus, jemand, der das für Arbeit benutzt.
Ja.
Also die Frage ist ja auch, bist du jetzt ganz neuer Windows-Nutzer? Dann wirst du ja diese Erfahrung machen. Das ist ja ungefähr so, als wenn du mit 40 Jahren von Windows auf Mac umsteigst. Da wirst du auch nicht in der ersten Sekunde denken, okay, ich weiß alles und ich denke an alles und ich mache keine Fehler und blauen Sülz. Das ist ja okay. Also es sind ja, wie gesagt, immer noch komplexe Systeme. Aber jemand, der schon 2-3 Tage Windows benutzt, der weiß das. Das ist ja jetzt nichts. Also Windows ist ja auch nicht unspielbar. Und ich muss tatsächlich sagen, ich hatte bis jetzt noch nicht ein Windows-Update. Ich hatte dann eher ein Problem damit, wenn ich BIOS update und Windows glaubt, es sitzt auf einem neuen Rechner. Das finde ich halt albern. Das hat aber viel was mit dieser Überlizenzierung zu tun. Da gibt es ja hardware-seitig mittlerweile so viel Sicherheitseinstellungen, die dann irgendwie mit Windows kommunizieren und die ändern sich bei einem BIOS-Update. Weiß ich warum. Aber letztendlich sind das auch keine bahnbrechenden Sachen. Du weißt, wo der Fehler liegt und was hier. Was ich übrigens, ach, das muss ich noch dazu sagen. Was ich am Windows-PC halt auch geil finde, ist, ich kann da tweaken, wie ich will. Ich habe meine Workstation zu Hause, ist jetzt 2,5 Jahre alt und ich habe jetzt nochmal den Arbeitsspeicher quasi. Na, man kann eigentlich nicht sagen übertaktet, aber die ganze Kiste einfach ein bisschen schneller gemacht, sodass ich es beim Arbeiten merke. Finde ich total geil. Also da hängt immer mal noch irgendwo Potenzial in irgendwelchen Ecken. Das wird entweder erst nach Jahren mit irgendwelchen BIOS-Updates zum Beispiel freigeschalten. Das wäre vor einem Jahr noch nicht gegangen. Jetzt gab es ein BIOS-Update, konnte ich meinen Arbeitsspeicher schneller machen. Und dann wird halt noch mehr rausgeholt über Jahre. Das finde ich geil. Das kannst du beim Mac vergessen.
Du hast den Rechner getuned?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe einfach nur das genutzt, was mir hardware-seitig jetzt neuerdings durch ein Update gegeben wurde.
Das machen die beim Auto auch. Der Motor ist ja auch da. Ist ja nicht plötzlich ein neuer Motor drin.
Nee, aber fährt jetzt nicht schneller.
Ist ein Chip-Tuning reingemacht.
Aber die Kamera zum Beispiel, die kann mittlerweile jetzt mit einem Firmware-Update, hat die auf einmal einen Autofokus. Ich benutze den nicht. Aber du siehst halt, dass mit Upgrades,
na gut, das sind Software-Sachen dann, ne?
Richtig, aber die waren ja vorher nicht drin.
Klar.
Und wären dann halt, so und bei der Hardware von einem Rechner ist genau das Gleiche. Da wird die Hardware halt durch Software schneller. Dieselbe Hardware, die drin ist. Du musst da nicht aufrüsten oder sowas. Ne?
Also, was lernen wir aus dieser Folge?
Ist schon geil.
Technik ist scheiße und wir lieben Technik.
Schön gesagt. Oh, ist das ein Folgentitel?
Das ist ganz schön lang für einen Folgentitel. Und der ist so skurril.
Scheißtechnik, wir lieben Technik. Das ist ein guter Titel. Wir müssen ja nicht Scheiße sagen. Oder wir schreiben Scheiße mit S-H-I-C-E. Wenn du diesen Podcast likest, dann like ihn. Wenn du dich mit Basti Fehnrich oder Mario Koch verbinden willst, dann komm auf LinkedIn.
Kann ich jetzt endlich Tschüss sagen?
Tschüss.
Tschüss.
Ich hab nix hier.
Tschüss.